This is Gary Hickling speaking and introducing a tape received from the Bayerischer Rundfunk, the Bavarian radio in Munich, and originated at RIAS Berlin. And this is entitled Lotte Lehmann zum 65. Geburtstag, dedicated to Lotte Lehmann's 75th birthday. The manuscript is by Rudolf Bauer, and the first 23 minutes and 33 seconds includes a 10-minute interview.
Die Künstlerin selber denkt auch heute noch nicht viel besser von ihrer Gesangstechnik. Sie kam darauf zu sprechen in einem Interview, das sie vor ihrem 75. Geburtstag Herbert Nelson in New York gab.
Lotte Lehmann, die unvergleichliche Opern- und Liedersängerin, feiert ihren 75. Geburtstag. Und eine Welt von Freunden und Bewunderern feiert mit ihr. Die künstlerischen Leistungen, der Enthusiasmus und die Vitalität, die sie in ein halbes Jahrhundert ihrer Karriere hineingepresst hat, sind einfach unbeschreiblich und scheinen kein Abebben, kein Ende finden zu wollen. Wenn sie auch vor ein paar Monaten ziemlich kategorisch erklärte:
Vergessen Sie nicht, im Februar werde ich 75 Jahre alt sein. Ich habe gearbeitet von 1910 an und ich finde doch, dass ich das Recht habe, nun mal endlich zu sagen, Schluss, die Musik, das war ja etwas, was war mein Leben, die Oper, die Bühne war mein Leben. Aber man muss ja auch verstehen, eine Tür zuzumachen. Sehen Sie, das lernt man ja doch von der Marschallin. Die sagt ja, jedes Ding hat seine Zeit.
Demgegenüber steht, was sie vor nur 5 Jahren ebenso kategorisch zu sagen hatte.
Selbst mit 70 Jahren sehen Sie, dass ich noch sehr viele Pläne habe.
Seit vielen Jahren lebt Lotte Lehmann in Kalifornien, im herrlich gelegenen Santa Barbara, einem Stück Erde, das sie vor langer, langer Zeit mit ihrem Mann zusammen besucht hatte. Und als sie es damals zum ersten Mal sah, meinte sie: Weißt du, wenn ich einmal alt bin, dann möchte ich hier wohnen und mein Leben beschließen. In Santa Barbara besitzt sie ein großes Grundstück und ein breit auslaufendes Haus mit weiß ich wie vielen Zimmern und einem kleinen Studio, in dem ihre Vergangenheit in alten Fotografien, Programmheften, Plakaten und Zeitungskritiken ihr Zuhause gefunden hat. In Santa Barbara befindet sich die Music Academy of the West, wo die große Künstlerin, nachdem sie endgültig von der Bühne und vom Podium abgetreten war, lange Zeit als Gesangspädagogin wirkte. Und als man sie damals fragte, ob es denn genug neue Stimmen gäbe, überhaupt einen wirklichen Nachwuchs auf dem Gebiet der Oper, da rief sie aus:
Oh mein Gott, ja, es sind große Talente hier und wirklich herrliche Stimmen und ausgezeichnete Musiker. Ich habe so viele herrliche Stimmen unter den Schülern. Übrigens, Sie sagten Gesangspädagogin, das bin ich gar nicht. Ich befasse mich überhaupt nicht mit Technik. Ich wüsste übrigens gar nicht, wie ich es tun soll. Ich hatte eine so gottgegebene Stimme, die mir nie Schwierigkeiten machte, sodass ich in Verlegenheit kommen würde, wenn jemand mir gesangstechnische Fragen stellen würde. Na, ich kümmere mich nur um die Interpretation, bereite Konzertprogramme vor und Opernaufführungen, Opernrollen.
Und zum hier in Amerika viel diskutierten Thema: Opern in der Originalsprache oder in der Sprache des jeweiligen Landes, wo sie aufgeführt werden, hatte Lotte Lehmann das zu sagen.
Um eine Oper wirklich populär zu machen, müssen die Leute verstehen, was die Sänger eigentlich sagen. Ich möchte auch, dass Sie bedenken, dass wir in Österreich und in Deutschland immer alle Opern in Deutsch gesungen haben. Und hier sind viele von den Musikern Gegenübersetzungen. Na, ich war es auch erst, aber ich muss sagen, ich habe mich total geändert. Ich finde, um die Oper populär zu machen, muss man es in der Sprache des Landes geben.
In den Jahren nach ihrer Bühnenkarriere wandte Lotte Lehmann sich eines schönen Tages wieder einem anderen Gebiet zu. Und zwar nahm sie hier Sprechplatten auf, Gedichte und den Text einiger ihrer Opernrollen.
Ja, das war etwas sehr, für mich sehr Interessantes und sehr Aufregendes. Eine meiner Freundinnen hier ist Judith Anderson, die große Schauspielerin. Und sie hat immer zu mir gesagt, ich müsste Sprechplatten machen. Natürlich nicht in Englisch, weil ich ja noch immer einen Akzent habe. Aber ich habe eine Platte ist schon heraus, in der ich Liedertexte, die ganze Winterreise, Dichterliebe und so weiter, auch den Monolog der Marschallin gemacht habe. Und es war ein sehr schöner Erfolg. Und dann eine ganze Menge freie Rilke-Gedichte und Heine, Goethe, Theodor Storm. Ist etwas, was mich kolossal interessiert und was mir immer wieder meinen Wunsch zurückbringt, dass ich nicht Sängerin, sondern Schauspielerin gewesen wäre.
Hier folgt nun ein kurzer Ausschnitt aus einer dieser Aufnahmen.
Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immer fort.
Als voriges Jahr Bruno Walter aus dem Leben schied, riefen wir von New York aus Lotte Lehmann in Santa Barbara an. Und sie erzählte uns übers Telefon, was der Verlust dieses großen Dirigenten und alten Freundes ihr persönlich bedeutete.
Bruno Walter war mein größter Lehrer. Ich habe meine ganze Auffassung von Rollen und Liedern habe ich größtenteils ihm zu verdanken. Franz Schalk gab mir die musikalische Linie und Bruno Walter gab mir den psychologischen Inhalt der Rollen, die ich zu gestalten hatte. Und beides habe ich dann zu Toscanini gebracht, der es, auf den Schwingen seiner Musik konnte ich es alles verwirklichen. Aber was Walter mir gab, ist etwas ganz Einzigartiges. Und ich bin ihm in großer Liebe, Freundschaft und Dankbarkeit verbunden. Es war ein großer persönlicher Verlust für mich. Aber man muss ja dankbar sein, denn bis an sein Ende hat er seinen vollen geistigen Weisheit behalten. Da war nichts zu spüren, dass er vielleicht durch Alter an geistiger Vitalität verloren hatte. Es war alles da, wie es von Anfang an war. Und das ist etwas, dass man sehr dankbar sein muss. Und auch die vielen Platten, die er zurücklässt, geben ihm ja wirklich eine Ewigkeit. Und wir alle, die wir ihn lieben und verehren, werden oft und oft zuhören, wenn diese Platten spielen. Und wir werden ihm dann nahe sein.
Die Gedanken einer Frau, die 75 Jahre alt wird, die von diesen 75 Jahren 50 gearbeitet und ein volles, übervolles Leben geführt hat, gehen natürlich zum Anfang zurück. Und er ist schon mit der Oper verbunden gewesen, mit der Lotte Lehmann bis auf den heutigen Tag aufs Engste identifiziert wird. Mit dem Rosenkavalier natürlich.
Das war 1911, ein Menschenalter. Ich sang die Sophie in zweiter Besetzung. Die erste Besetzung war die wunderbare, unvergessliche Elisabeth Schumann. Und ich sang es dann nach ihr und hatte einen ganz hübschen Erfolg damit. Und das will wirklich etwas heißen nach ihrer Sophie. Dann sang ich durch mehrere Jahre den Octavian in Hamburg und auch in Wien. Und dann kam die Marschallin zum ersten Mal seltsamerweise in London und nicht in Wien unter Bruno Walters Leitung. Ich erinnere mich, ich bekam den Vertrag für die Covent Garden Opera, aber da war die Bedingung, dass ich die Marschallin singen musste. In der Zeit sang ich noch den Octavian. So lernte ich in furchtbarer Eile die Marschallin und sang es dort zum ersten Mal als eine sehr kühne Tat, muss ich sagen.
Solche kühnen Taten gehören aber ganz einfach zum Leben Lotte Lehmanns. Bis in die jüngste Zeit hinein, bis ins letzte Jahr, als ihr angeboten wurde, die Neuaufführung des Rosenkavalier an der Metropolitan Oper in New York einzustudieren.
Mein erster Impuls war, Nein zu sagen. Denn ich finde, dass ich hier als Regisseurin zurückkomme zur Metropolitan, ich fand das ein bisschen übertrieben und hatte nicht den Mut, es zu tun. Und dann, ich bin ein schwacher Charakter, dann habe ich ja doch wieder Ja gesagt. Und ich habe es wirklich nicht bedauert. Es war ein sehr großes Erlebnis für mich. Aber ich habe das größte Entgegenkommen gefunden bei den drei Damen. Mit denen habe ich hauptsächlich gearbeitet. Madame Crespin, Miss Töpper und dann Anneliese Rothenberger. Und es war ein großes Vergnügen. Es war so, wissen Sie, als ob man ein elektrisches Licht andreht und anstatt, dass die Lampe sich erleuchtet, kommt die ganze Sonne herein ins Zimmer. Was mich ja so sehr gerührt hat, war ja der Empfang, den ich bei dem Publikum hatte. Ich meine, das New Yorker Publikum war ja immer sehr, sehr lieb und sehr gut zu mir. Aber dass ich so wirklich unvergessen zu sein scheine, das hat mich wirklich ganz überwältigt. Ich hätte so gern ein paar Worte gesprochen, aber ich war wirklich ganz unfähig, weil ich so bei mir die Tränen in der Kehle standen.
Das ist also in kurzen Worten die Bilanz eines reichen, erfüllten Lebens, das heute vor 75 Jahren begann, in Perleberg.
That seems to be the end of the interview material, but the rest of the program in any case was not sent, and so I cannot guarantee that. But that's about the 10-minute length that they said was the interview material. Next we'll hear pieces of interviews that we got on site from the ORF in Vienna. The first interview seems connected with the centenary, the 100th year birthday of Richard Strauss.
In einem Wiener Hotel darf ich heute einem ganz besonders lieben Gast gegenüber sitzen. Frau Kammersängerin Lotte Lehmann ist auf 2 Wochen an die Stätte ihrer großen Triumphe zurückgekehrt. Gnädige Frau, mit welchem Gefühl kommt man eigentlich in eine Stadt, wo sich eben jene Bretter befinden, die für einen einmal die Welt bedeutet haben?
Das ist sehr schwer zu beantworten. Es ist natürlich ein Gefühl großen Glücks. Man hat das Gefühl, man kommt wieder nach Hause. Und zur gleichen Zeit fühlt man sich ein bisschen als eine Fremde, weil schließlich, es ist ja nicht mehr die Wiener Oper, in der ich gesungen habe. Es hat sich alles so sehr geändert. Zum Beispiel alle die Kollegen, mit denen ich gesungen habe, sind entweder in Pension oder sie leben nicht mehr. Und das sind alle, ist diese ganze junge Generation, die ich sehr bewundere, aber mit der ich natürlich, der ich natürlich fremd gegenüberstehe.
Und gibt es eigentlich noch die Atmosphäre, die die Wiener Oper einmal ausgemacht hat und die Sie noch in Erinnerung haben?
Oh, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ja erst gestern angekommen und ich, soweit ich mich erinnere, zum Beispiel in der Zeit, als die Wiener Oper wieder eröffnet wurde, hatte ich denselben glanzvollen Eindruck, den ich früher empfangen habe. Ich glaube nur, dass in der ganzen Welt sich die Auffassung eines Opernbetriebs insofern geändert hat, als heute nicht mehr das Ensemble besteht, was wir in unserer Zeit, als ich sang, als das höchste Ideal bezeichnet haben. Denn damals waren wir sehr stolz darauf, ein großartiges Ensemble zu sein. Und ich glaube, dass das heute nicht mehr existiert. Aber ich kann es auch verstehen, dass es nicht existiert. Denn in meiner Zeit waren die Möglichkeiten, von einem Ort zum anderen zu fliegen, wie es heute ist, nicht zu vergleichen mit heutzutage. Und man kann es ja schließlich den Sängern nicht übel nehmen, wenn sie so viel wie möglich von ihrem Beruf machen wollen und so viel wie möglich in der ganzen Welt gehört werden. Natürlich der Nachteil dieser Tatsache ist, dass das Ensemble leidet.
Leidet nicht auch der Sänger selbst darunter, nämlich seine Stimme, wenn er heute da und morgen dort singt?
Ja, man sollte das glauben. Ich kann das nicht beurteilen. Ich lebe in Santa Barbara in Kalifornien und habe nicht viel Gelegenheit, Opern zu hören. Und ich weiß nicht, ich höre immer nur vom Hören sagen, dass selbstverständlich ist, möchte nicht einmal sagen die Stimme, aber das ganze Nervensystem muss ja schließlich leiden, wenn man heute man singt heute eine Partie und morgen früh fliegt man zu einem anderen Ort und ein vollkommen anderes Klima, man steht in einem anderen Opernensemble, es muss sehr nervenaufreibend sein.
Und man sollte auch glauben, dass sich ein Sänger dankbarere Aufgaben suchen sollte, als nur in einer Rolle um die Welt zu reisen.
Ja, na, das haben ja auch schon früher Sänger getan, besonders Wagner-Sänger, nicht wahr, dass sie mit ein paar Rollen nur sich zufrieden gegeben haben.
Nun ist aber das heute bereits auch auf Verdi ausgedehnt worden.
Es ist, sehen Sie, das ist für mich eine Neuigkeit. Das weiß ich nicht, das habe ich nie gehört.
Gnädige Frau, womit beschäftigen Sie sich heute primär in Amerika?
Oh, ich habe bis jetzt, nachdem ich aufgehört habe zu singen, nachdem ich mich zurückgezogen habe, 1951, vom Konzertgesang, vorher hatte ich schon aufgehört, Opern zu singen, habe ich unterrichtet in der Music Academy of the West in Santa Barbara. Und zwar habe ich mich nie interessiert für die Technik, stimmliche Technik. Ich habe nur unterrichtet in Interpretation, habe junge Sänger ausgebildet für Konzerte und für Oper. Ich habe mich jetzt von der Akademie zurückgezogen und werde in Zukunft nur, wenn jemand sehr talentiert oder meine Hilfe sucht, bin ich natürlich da.
Gnädige Frau, wir haben gehört, dass Sie an der Metropolitan im Herbst die Regie beim Rosenkavalier führen werden.
Ja, das ist wahr. Ich bin sehr stolz, dass man mich gefragt hat. Erst habe ich refusiert, denn ich habe mich ein bisschen gefürchtet, dass die Sänger sagen werden, ach, ja, wir haben einen Regisseur, wir brauchen nicht eine frühere Kollegin. Aber der Gedanke, dass ich diese Rollen mit Richard Strauss gesungen habe und so ganz genau weiß, was Richard Strauss wirklich wollte und wie er sie haben wollte, hat mir den Mut gegeben, dass ich das angenommen habe.
Könnten Sie nicht eine derartige Aufgabe auch einmal an der Wiener Oper erfüllen?
Oh, ich weiß nicht. Ich meine, dies ist jetzt wirklich genug. Ich bin jetzt 74 Jahre alt. Ich will nicht mehr so viele Abenteuer erleben.
This next program's built upon Lehmann's life began with Sieglinde and seems to be using bits and pieces of interviews or quotations from her. The first connection to Wien, recorded when she returned to Vienna for the reopening of the Staatsoper.
Trend war Lotte Lehmann, die 1888 in Perleberg in der Mark Brandenburg zur Welt gekommen war und 1910 als zweiter Knabe in Mozarts Zauberflöte an der Hamburgischen Staatsoper debütiert hatte, nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus bewusst. Mit Wien war sie seit 1916 eng verbunden. Sie sagte darüber in ihren ersten Grüßen, die sie nach dem Krieg nach Wien sandte.
Die besten Jahre meiner Jugend habe ich ja in Wien verlebt. Und die Staatsoper war meine wirkliche Heimat, mein richtiges Zuhause in jener Zeit. Und in diesem Sinne grüße ich zum Schluss aus vollem Herzen die junge neue Sängergeneration. Sie hat die große Aufgabe, die alte Tradition in eine bessere Zukunft hinüberzuretten. Die tapfere junge Schar kämpft um Besseres als um militärische Siege. Sie kämpft für die Erhaltung des Höchsten und Erhabensten, das Österreich besitzt, um seine Musik.
Sie sang die Eva in den Meistersingern, die Marschallin im Rosenkavalier, die Partien des italienischen Faches, immer wieder die großen Strauss-Partien und eine unvergleichliche, von Toscanini gerühmte Leonore in Beethovens Fidelio. Opernkrisen hatte sie in den 22 Jahren, in denen sie der Wiener Staatsoper angehörte, naturgemäß mehrere erlebt. Verliefen sie ähnlich wie heute?
Ich glaube nicht mit solcher Heftigkeit. Es war mehr hinter den Kulissen, spielten sich Intrigen ab, glaube ich. Aber jetzt ist alles so betont und wie soll ich mich ausdrücken, um mir keine Feinde zu schaffen. Ein bisschen verroht.
1951 zog sie sich von Bühne und Konzertsaal nach Kalifornien zurück und begann zu unterrichten. Auch Wien konnte diese einzigartige Gesangslehrerin noch einmal erleben, deren Liedkunst, ein Beispiel aus Schumanns Dichterliebe, aufgenommen mit Bruno Walter im Jahr 1941, soll es bezeugen, unvergleichlich war.
Ich grolle nie.
Next, Hans Fischer Carvin interviews Madame Lehmann in Wien and perhaps at the very opening or reopening of the Wiener Staatsoper.
Nach der Überreichung des Ehrenringes der Stadt Wien an Kammersängerin Lotte Lehmann haben wir die berühmte Künstlerin wieder einmal an unserem Mikrofon. Gnädige Frau, wenn man also herumhört bei den Zuschauern der Opern und auch bei den Kritikern, und das bezieht sich also keineswegs auf Österreich, so sagt man ja, und mir schreiben das sehr viele Leute, zur Zeit, da die Lehmann an der Oper gesungen hat, da haben die Künstler alle viel länger unverbraucht gewirkt als heute, wo es also doch moderne Medikamente gibt und moderne Heilmethoden und alles. Woran liegt das eigentlich oder falls es überhaupt stimmt?
Na, ich kann nicht beurteilen, ob es stimmt, weil ich lebe sehr zurückgezogen in Kalifornien und habe nicht die Möglichkeit, sehr viele Künstler heute zu hören, sehr viele Sänger. Aber es scheint mir ganz logisch zu sein, dass man sich heute viel mehr verbraucht wie in frühen Jahren. Denn heute fliegt man von einer Stadt in die andere. Es ist ein viel rastloseres Leben geworden. Und wir, sehen Sie mal, wenn wir zum Beispiel von Europa nach Amerika gingen, dann waren wir im Dampfer, dann war das für eine Woche Ruhe. Während heute fliegt man in ein paar Stunden, man hat unter diesem kolossalen Stundenwechsel zu leiden. Es ist doch zum Beispiel von Kalifornien nach hier sind 8 Stunden Unterschied. Und der Körper muss sich doch umstellen, nicht wahr? Man ist gewöhnt anders, andere Stunden. Das alles geht auf die Nerven und selbstverständlich, ich glaube auch nicht, dass es sehr gesund ist, in diesen Flugzeugen so lange zu sitzen. Ich kann mir schon denken, dass man heute nicht so lange fähig sein wird, seine Stimme und seine Kräfte zu behalten.
Ja, aber spielt da jetzt nicht noch etwas anderes mit? Sie hatten doch seinerzeit, Frau Kammersängerin, eine Führung, vor allem also in Ihren Anfängerjahren. Heute fliegen also schon die jungen Sänger durch die Welt, sind ein paar Tage da, ein paar Wochen dort. Sie werden nicht geführt, was dann also zur Folge hat, dass die Soubrette gerne lyrische Partien singt, weil die gefragt hat, sind die lyrische gerne dramatische, der Bass mehr Heldenbaritonpartien. Ist es nicht gerade bei jungen Künstlern absolut notwendig, dass sie langsam an ihr Ziel herangeführt werden?
Ja, ich glaube, das liegt an dem Tempo unserer Zeit, dass kein Mensch mehr etwas langsam anfangen will. Wie ich Anfängerin war, hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich wirklich in das große Rollenfach hineinkam. Und ich fand das natürlich schrecklich und war sehr wütend und unglücklich darüber. Aber es war mein Glück, glaube ich.
Und nun, Frau Kammersänger, Sie unterrichten doch auch. Sagt also Lotte Lehmann Ihren Schülerinnen und Schülern auf diesem Gebiet etwas oder hat sie Ihnen etwas in den letzten Jahren gesagt?
Na, ich unterrichte nur Interpretation. Ich tue gar nichts technisch, nicht wahr?
Nein, aber geben Sie Ihnen keine Ratschläge?
Ja, natürlich, aber Sie hören ja das nicht. Sie passen ja darauf nicht auf. Wenn man mir Ratschläge gegeben hat, als ich jung war, habe ich es ja auch nicht getan. Das ist eine vergebliche Mühe, der ich mich immer unterziehe, aber ich weiß schon vorhinein. Heutzutage will jeder sofort ein Star sein und wird zum Star gemacht. Besonders in Amerika ist das der Fall. Jemand hat eine schöne Stimme, hat einen hübschen Erfolg, kriegt gleich ein Konzert in der Hollywood Bowl. Die Leute schreien ja heute viel mehr wie früher. Das stört mich ja auch so furchtbar. Es ist so merkwürdig. Wir haben ja schließlich auch große Erfolge gehabt und haben Ovationen gehabt. Die kamen aus einer anderen Quelle, möchte ich sagen. Heute ist es alles so, als ob man auf den Fußballplatz kommt. Die Leute schreien und toben. Und ich weiß nicht, ich habe so ein ungemütliches Gefühl dabei.
Ja, aber kommt das nicht auch daher, dass doch ein viel größeres Publikum sich heute für Oper oder Konzert interessiert? Glauben Sie nicht?
Das ist nicht wahr. Das glaube ich nicht. Nein, nein. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich finde, heute sind die Leute viel zu sehr abgelenkt mit Fernsehgeschichten und Radio, entschuldigen Sie, ich will Ihr Herz nicht brechen. Aber ich meine, in meiner Zeit, wie das alles nicht der Fall war, die Menschen waren ja viel mehr konzentriert auf wirklich gute Musik. Nein, da gebe ich Ihnen gar nicht recht.
Frau, Sie verteidigen so herrlich mutig immer Ihre Ansichten. Da darf ich eine heikle Frage an Sie richten.
Gottes Willen, bringen Sie mich nicht in Verlegenheit.
Ehe ich hierher kam, habe ich also gerade einen Brief geöffnet, wo mir eine treue Hörerin schreibt, ja, mein Gott, die Lehmann und das sagt, die haben viel besser gesungen als unsere heutigen Sänger an der Oper.
Denken Sie, dass ich mir alle Sänger zum Feinde machen werde? Nein. Außerdem finde ich das auch gar nicht wahr. Das muss ich schon sagen, nicht wahr?
Ja. Hat sich an der Gesangstechnik etwas geändert? Ist die also bei einer breiteren Schichte von Sängern besser geworden? Haben Sie das Gefühl?
Ja, na, da ist etwas sehr Merkwürdiges. Ich habe das Gefühl, dass die jetzigen Sänger wirklich mehr Technik haben als ich bestimmt gehabt habe. Aber ich sprach gestern mit einem der größten Kritiker von London, Desmond Shaw Taylor, der das ganze Gegenteil behauptete. Der war sehr erstaunt und sagt, wie können Sie das sagen? Denn wenn ich eine Platte von früher anhöre, da höre ich das, die herrlichen Legatos, die man heute eigentlich gar nicht mehr hört. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe ihm widersprochen. Ich weiß nicht, wer recht hat.
Ja, Sie gehen gefragt.
Glauben Sie das?
Ja.
Ich habe immer recht, ja? Ja. Ja, Sie lächeln mich sehr, sehr nett an. Also ich muss das schon glauben.
Ja, aber auf jeden Fall haben ja auch die Dirigenten mehr Technik als früher.
Ja, na, das weiß ich nicht. Ich bin immer nur eine Sängerin gewesen und die Dirigenten, die waren nur dazu da, um mir zu helfen.
Haben Sie hingeschaut von Zeit zu Zeit?
Also, und ob ich hingeschaut habe, natürlich. Aber die Zeit ist...
Der Bürgermeister holt Sie weg. Ja. Wann kommen Sie denn wieder, gnädige Frau, nach Wien?
Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt 76 Jahre alt. Was soll ich Pläne machen? Wenn man so alt ist, kann man das nicht mehr. Da muss man sich dem Schicksal anvertrauen. Sicher werde ich wiederkommen. Aber wann, weiß ich nicht.
Next, I'll play a vinyl pressing from an original Metal Master. And this is from The Marriage of Figaro. And I'll give a number on the from the discography on the outside of this tape.
Komm zu mir in Garten, um Vater,
die Sinne sind vorbei.
Wo kommst du?
Nein.
Du hast mich nicht warten.
Nein.
Du bist im Garten.
Nein.
Nein.
Excerpts from an interview done by Mr. Gaussmann, Herr Gaussmann, with Madame Lehmann, and used on a 100th birthday tribute.
GV Wien, Salzburg, Metropolitan Oper, alle großen Opernhäuser haben Sie kennengelernt.
Und vergessen, Sie großen Paris, vergessen Sie nicht Paris.
Ja, Paris, Grand Opera Paris, ja. Covent Garden, London. Ja. Die deutschen Opernhäuser.
Ja.
Alle Opernhäuser haben Sie kennengelernt und in allen Opernhäusern wurden Sie gefeiert. Einmal als Wagner-Sängerin, zum anderen als Strauss-Sängerin. Nicht nur als Wagner- und Strauss-Sängerin, aber vor allem. Wenn wir einmal über Richard Wagners Rollen sprechen wollen, welche Partien haben Sie dort alles gesungen?
Ach, Sie alle nicht. Frau Elsa, Elisabeth, Eva... Sieglinde.
Nicht zu vergessen die Sieglinde.
Sieglinde, ja. Das war eine meiner Lieblingspartien. Ich habe immer gern Partien gesungen, in denen ich ein menschliches Wesen auf die Bühne stellen konnte. Und ich habe die Sieglinde, glaube ich, sehr vermenschlicht. Und
ich habe in dem Buch, was gerade über Sie erschienen ist, gelesen, gerade im Zusammenhang mit Richard Wagner, dass Sie eine sehr eigene Vorstellung immer von der Gestaltung einer Rolle gehabt haben. Und sich ungern eine andere Interpretation eines Regisseurs oder eines Dirigenten auf.
Ja, na wissen Sie, also das ist eine Sache, gegen die ich sehr bin. Ich habe das gar nicht richtig gelesen, bevor es herauskam. Professor Heger hat das geschrieben. Und ich habe sogar an ihn, der ein sehr guter Freund von mir ist, ich habe sogar an ihn geschrieben, wieso er da das gesagt hat. Und er schrieb mir zurück... das muss ich falsch verstanden haben. Ich habe im Gegenteil es immer als eine Challenge, wie nennt man das, als eine Herausforderung aufgefasst, wenn ich mit einem Partner zum Beispiel singen musste, der etwas total anderes gemacht hat. Ich war keine dieser Sängerinnen, die ganz genau immer dasselbe machen müssen. Das geht Hand in Hand mit einer theoretischen Auffassung. Ich war zu sehr emotional, dass ich nicht mich gefreut habe, wenn etwas anderes. Und wenn ein Regisseur etwas machen wollte und darauf bestand, was ich nicht leiden mochte, dann habe ich in den Proben gemacht, was er sagte und auf der Vorstellung, was ich wollte.
Was Sie wollten. Wobei man sagen darf, dass aus dem Zusammenarbeiten zwischen Regisseur, Dirigenten und der Künstlerin vielleicht eine ganz andere Interpretation geboren wurde. Oft wird es doch sicher Impulse gegeben haben, die Sie mitverarbeitet haben.
Ja, naja, wissen Sie, ich kann da gar nicht theoretisch drüber sprechen. Ich glaube, ich habe gar nichts wiederholt. Jedenfalls nicht bewusst. Es war eine einzige Geste. Die Welt hat sich ja so geändert. Und alles ist ja jetzt heutzutage viel mehr auf Theorie, auf Technik eingestellt. Ich vermisse ja immer bei den meisten Sängern das Herz heutzutage.
Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so furchtbar modern.
Gibt es nicht eine gewisse Gefahr dabei, wenn ein Sänger zu sehr sein Herz in die Interpretation hineinlegt, dass er sich wegtragen lässt?
Ja, und da muss ich Ihnen ein Beispiel geben. Als ich reiten lernte, sagte mein Mann, der ein sehr guter Reiter war und der mich das Reiten lehrte, jeder kann galoppieren, aber dass das Pferd so läuft, wie du willst, das ist die wahre Kunst. Und so ist es mit der Emotion. Nicht wahr? Das ist vielleicht ein seltsam klingender Vergleich, aber ich finde, er ist sehr gut.
Sehr treffend.
Ist sehr treffend, denn die Emotion darf niemals mit dem Sänger davonlaufen. Es kommt darauf an, dass das Publikum weint und nicht der Sänger.
Ich darf eine Aufnahme nennen, die eine der schönsten Aufnahmen ist, die es von dieser Oper gibt. Die Walkürenaufnahme, die zum Großteil Bruno Walter noch.
Ja, na, das war eine herrliche Aufführung. Ich erinnere mich daran mit Freude. Ja, das lassen Sie mich mal hören. Das möchte ich gern noch mal hören.
Sieglinde, Lotte Lehmann in einer Aufnahme mit Bruno Walter, Partner auf der Bühne, Lauritz Melchior, ein großer Siegmund.
Ja, war ein wunderbarer Siegmund. Ich muss sagen, wenn ich daran denke, er ist immer mein Siegmund und ich weiß, dass ich immer seine Sieglinde bin. Wir haben uns wunderbar verstanden.
Nee, Frau, wenn Sie an die Inszenierungen von früher denken, haben Sie noch die Wagner-Interpretation einer alten Epoche kennengelernt, Flügelhelm, den der Wotan trug,
Oh ja.
Und ein Panzerkleid, was Sie getragen haben.